Wir nennen ihn Tarek, Eltern aus dem Kosovo, aufgewachsen in München, 28 Jahre alt, verheiratet, dreifacher Familienvater, leidenschaftlicher Fußballer. So kennen Sie ihn, hier im Verein, irgendwo in München.
Ich würde sagen, ein vorbildlicher Sportsmann, er war kollegial, er war aufgeschlossen und ich hatte den Eindruck, dass er einen wachen Verstand hatte.
Ich habe mich mit zwei Männern verabredet, die mir mehr über Tarek erzählen können. Für ihren Fußballverein hat der Kosovare gespielt. Der eine ist Anfang 60, sitzt im Vorstand des Vereins, der andere ist Ende 70 und ist der Sponsor. Ihre Namen wollen die Männer nicht im Radio hören. Was aus Tarek wurde, hat sie erschüttert. Der Münchner Kosovare war einer von ihnen, ein Kumpel, der sein letztes Hemd für den Verein gegeben hätte, glaubten sie hier. Sogar seinen Vollbart hat er abrasiert, als er von seinem Vorstand darum gebeten wurde.
Er war ein Goalgetter. Er stand gut, ja, und hat manche Spiele entschieden.
Der 78-jährige Sponsor hat einen braunen Koffer dabei. Darin, fein sortiert, einige Blätter und ein Foto, ausgeschnitten aus einem Zeitungsartikel. Tarek ist darauf zu sehen, wie er gerade einen Zweikampf führt. Der Gegenspieler stellt sich ihm entgegen, Tarek behauptet sich. Er hat damals trotz Kopfverletzung gespielt, musste eine Maske tragen.
Ja, die wurde ihm verpasst von einem Maskenmacher. Und obwohl man ihm angeraten hat, ja, er muss jetzt nicht gleich spielen, aber er hat gesagt, das geht schon.
Der Kosovare wird nicht wiederkommen. Seit mehr als 2 Jahren sitzt er in Haft und soll abgeschoben werden.
Und dann hat er das erste Spiel gemacht, hat auch ein Tor geschossen und dann ist er von der Polizei abgeholt worden.
Ein Schock ist das damals gewesen für den ganzen Verein. Mit der Festnahme hat sich offenbart, dass in Tareks Brust 2 Herzen schlagen. Einerseits Tarek, der sich für den Verein aufgeopfert hat, andererseits Tarek, der Betrüger, der seine Rechnungen nicht zahlen konnte und sich als Salafist outete. Ich hole mein Smartphone aus der Tasche, spiele dem Vorstand ein YouTube-Video vor.
Salam alaikum erstmal. Wir sind hier in München, wir verteilen die Korane. Alhamdulillah, sozusagen die Korane werden gut angenommen. Die Leute freuen sich wegen der Aktion.
Es zeigt Tarek in der Münchner Innenstadt, gemeinsam mit anderen Salafisten. Freundlich lächelt er in die Kamera. Die Männer vom Fußballverein halten die Luft an. Erstmals sehen sie das Video.
Ja, ich bin schon sehr erstaunt, denn wenn wir das gewusst hätten, dass er Korane aktiv verteilt und sich hier aktiv beschäftigt, dann hätten wir ihn schon zu einem Gespräch gebeten und ihn darauf hingewiesen, dass nicht unbedingt in unserer Vereinsphilosophie ist.
Tarek war für Lies unterwegs, eine deutschlandweite Koranverteilaktion, die Verfassungsschützer als extremistisch einstufen. Laut Polizei soll Tarek Einfluss auf Gleichgesinnte genommen haben, um sie zur Teilnahme am Dschihad in Syrien zu bewegen. Fakt ist, einige Koranverteiler aus München sind nach Syrien zum Kämpfen gegangen, auch in jener Zeit, als Tarek in der Innenstadt aktiv war. Versuchte Dschihad-Rekrutierung konnte Tarek vor Gericht nicht nachgewiesen werden. Letztlich hat ihn das Amtsgericht München wegen anderer Delikte zu 2 Jahren Haft verurteilt. Im Internet hat Tarek mehrfach verbotene islamistische Symbole geteilt und er hat immer wieder Notebooks und andere Dinge bestellt, die er am Ende nicht bezahlen konnte. Tarek also nur ein verführter Kleinkrimineller oder doch ein radikaler Verführer? Kurz nach der Festnahme schreibt er an seine Mitspieler. Der Brief gibt Einblick in sein Seelenleben im folgenden Auszüge.
Oh, ihr Spieler, macht euch keine Sorgen um mich, denn mir ging es nie besser, obwohl ich mit keiner Person Kontakt haben darf, weil sie Angst haben, dass Gefangene den Islam annehmen. Ich mache mir eher Sorgen um euch. Jeden Menschen, den ich treffe, rufe ich zum Glauben auf. Es stört den Staat, wenn alle Muslime werden.
Über den Brief will der Verein nicht sprechen. Zu sehr hängen sie noch an ihrem Spieler, zu schade finden sie, was mit ihm passiert ist. Wie umgehen mit solchen Fällen? Vor gut einem Jahr hat der Freistaat ein Anti-Salafismus-Netzwerk gegründet. Es soll verhindern, dass Muslime wie Tarek abrutschen und andere mitreißen. Und es soll bis in die Haftanstalten hineinwirken. Immerhin, 30 Salafisten sitzen in bayerischen Gefängnissen derzeit in Haft. Wie funktioniert das Netzwerk hinter Anstaltsmauern, dort, wo Islamisten wie Tarek streng überwacht werden? Zum Beispiel in München-Stadelheim. Auch der Kosovare hat dort einige Monate seiner Haft verbracht. Mehrere Türen werden geöffnet, dann geht es raus in einen Hof. Es weht ein kühler Wind. Weit kann man das Gelände überschauen. Hier wachsen große Buchen und es gibt auch ein paar grüne Wiesen. Dazwischen stehen Häuser mit jeweils mehreren Stockwerken. An jedem Fenster Gitterstäbe. Unverkennbar die Zellen der Häftlinge. Rundherum erhebt sich die Gefängnismauer, schon etwas angegraut. Kaum noch weiße Stellen sind sichtbar.
Die Anschlussmauer wird saniert, unser Zaun wird saniert. Wir bekommen einen neuen Sicherheitszaun und auch unsere ganze Videoüberwachungsanlagen werden erneuert, weil die doch schon sehr in die Jahre gekommen sind.
Sagt Mariona Haug, die stellvertretende Leitung. Eine Frau mit lockigen schwarzen Haaren, sie führt mich durchs Gelände.
Der Freiheitsdrang vom Menschen ist doch nicht zu unterschätzen. Und von daher, die sehen vielleicht auch manchmal Wege, die wir nicht sehen. Wobei wir auch schon mit geschultem Auge immer durch die Anstalt gehen und da selber auch schon einiges immer eventuell sehen und das sofort abstellen.
Mehr als 1000 Männer sitzen in Stadelheim ein. 4 davon sind derzeit Islamisten, alles Untersuchungsgefangene. Nur einer von ihnen soll wirklich beim sogenannten Islamischen Staat gewesen sein. Ein weiterer Häftling wollte offenbar auch nach Syrien ausreisen, wurde aber am Münchner Flughafen von der Polizei gestoppt. Ein dritter soll den IS finanziell unterstützt haben. Wir erfahren, seit seiner Festnahme vor 2 Jahren war Tarek in mehreren Anstalten im südbayerischen Raum untergebracht. Er hat ein regelrechtes Anstaltshopping hinter sich. Warum eigentlich? Auf Spurensuche in Stadelheim. Ich treffe mich mit dem Leiter der Anstalt. Michael Stumpf ist ein großgewachsener, schlanker Mann. Der 55-Jährige trägt Anzug, hat graumelierte Haare. In einem großen, karg eingerichteten Büro bietet er mir Kaffee an. Über Tarek kann er nicht sprechen, er beantwortet nur allgemeine Fragen zu den Islamisten in Haft. Jeder von ihnen steht unter besonders strenger Beobachtung, sagt Leiter Stumpf.
Er darf nicht am allgemeinen Hofgang teilnehmen oder auch irgendwelche Veranstaltungen, die mit anderen Gefangenen zusammen stattfinden, sind da zunächst mal untersagt. Und dann beobachten wir das Ganze über einen gewissen Zeitraum, wenn wir dann das Gefühl haben, dass die Leute sich ja zurückhalten und nicht versuchen, andere zu missionieren. Dann lockern wir so ein bisschen diese besonderen Sicherungsmaßnahmen schrittweise.
Wie war das bei Tarek? Ich erfahre aus hochrangigen Sicherheitskreisen, der Kosovare sei kein gewöhnlicher Kleinkrimineller, sondern ein dicker Fisch. Der ehemalige Fußballer soll hinter Gefängnismauern kleine Gebetskreise gegründet und rege missioniert haben. Auch hat er sich offenbar über die Terroranschläge in Paris, Brüssel und Ansbach gefreut. Weiter heißt es, er sei unbelehrbar, habe einige seiner Mitgefangenen radikalisiert. Ich möchte Tarek selbst befragen, über seinen Werdegang, über seine Sicht auf die Welt, über seine Zeit im Gefängnis. Ich schreibe ihm einen Brief. Er antwortet, er sei einverstanden, aber die JVA, in der er einsetzt, lehnt die Anfrage ab. Trotzdem, wir wollen wissen, wie ist das möglich, dass Islamisten Mithäftlinge radikalisieren? Michael Stumpf von der JVA Stadelheim beteuert, bei ihm sei so etwas noch nicht vorgekommen. Schon der Kontakt zwischen den Islamisten werde so gut wie möglich unterbunden.
Ja, wir haben also in Stadelheim 5 Unterkunftsabteilungen für die Männer. In 4 dieser Abteilungen haben wir im Moment die derzeit 4 Islamisten untergebracht. Wenn wir einen 5. kriegen würden, könnten wir den auch noch ganz gut trennen. Und dann wird es langsam ein bisschen schwieriger, jemand wirklich strikt von anderen Gefangenen zu trennen.
Stumpf wirkt ruhig und vertrauenswürdig, wenn er davon erzählt. Ein Profi, seit 2009 führt er die Geschäfte des Gefängnisses. Missionierungsversuche haben seine Mitarbeiter schon beobachtet.
Wenn der Gefangene die Möglichkeit bekommt, was ja eigentlich der Normalfall ist, mit anderen gemeinsam in den Hof rauszugehen und die sichtführenden Beamten bemerken, dass der also vielleicht 2 Tage in Folge die gleiche kleine Gruppe von Gefangenen um sich schart und dann womöglich das Dozieren anfängt und dann wäre das ein Anlass für uns, da gleich zu intervenieren und den vielleicht auch zur Rede zu stellen, zu fragen, was da los ist und dann jedenfalls ihn die nächsten Tage nicht mehr mit diesen anderen gemeinsam in den Hof gehen zu lassen.
Der Freistaat hat erkannt, dass er auf solche Rekrutierungsversuche reagieren muss. So gibt es Schulungen für Psychologen, Sozialarbeiter und Justizvollzugsbeamte.
Da kam dann eine Islamwissenschaftlerin, die uns mit bestimmten Symbolen vertraut gemacht hat, die uns erklärt hat, welche Koranausgaben bedenklich sind und welche unbedenklich sind. Das ist also schon der Vorteil, dass wir jetzt da eben in diesem Netzwerk so ein Expertenwissen dann auch bündeln und dann auch gezielt zu Einzelfragen abrufen können.
Musik Eine Islamwissenschaftlerin im Justizministerium koordiniert die Hilfe. Sie muss noch jede Menge Aufbauarbeit leisten. Zum Beispiel entsteht gerade ein Netz aus Seelsorgern. Seelsorger, die eine Beziehung zu den Gefangenen herstellen sollen. Damit nicht einer wie Tarek im Hintergrund agiert und radikalisiert, müssen die Häftlinge erfahren, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Dazu brauchen sie Menschen, die ihnen das erklären und denen auffällt, wenn sich eine Person vom Salafismus angezogen fühlt. Nur reicht das Netzwerk aus? Wie ist die Lage außerhalb der Gefängnismauern? Lücken machen sich bemerkbar. Lücken, die selbsternannte salafistische Gefangenenhelfer für ihre Zwecke nutzen. Der Münchner Hauptbahnhof. Ein ICE aus Köln ist eingefahren. Auf Gleis 23 kommt mir ein kräftiger Mann mit einem dichten Vollbart und Brille entgegen. Sein Gang ist wankend. In der Hand hat er eine Tasche im Military-Look.
Falk? Guten Tag.
Hallo.
Bernhard Falk ist 49 Jahre alt. Früher war er Linksextremist, verübte Anfang der 90er mehrere Sprengstoffanschläge. 13 Jahre saß er in Haft. Im Gefängnis konvertierte Falk zum Islam. Ich laufe mit Bernhard Falk zur U-Bahn. Es geht durch das Zwischengeschoss direkt in den Untergrund. Falks Ziel ist das Landgericht München. Er tourt regelmäßig durch ganz Deutschland, sieht sich als moralische Unterstützung für Glaubensbrüder und Schwestern, die Probleme mit der Justiz haben, Dschihadisten im Gefängnis und deren Angehörige. In München will er einen Prozess besuchen. Auch den Fall Tarek hat er von Beginn an verfolgt. Der Kosovare gilt laut gehobener Sicherheitskreise als Gefahr für die innere Sicherheit. Jetzt soll er in das Land seiner Eltern, den Kosovo, abgeschoben werden. Seit einigen Tagen telefoniert Falk regelmäßig mit der Ehefrau, hat sich mit ihr verabredet.
Also nach den ganzen Vorkommnissen ist das Misstrauen natürlich groß und vor allen Dingen die Angst, durch jeden weiteren Schritt eigentlich die Sache nur zu verschlimmern.
Angekommen am U-Bahnhof Stiegelmeierplatz. Dort geht es zum Gerichtsgebäude. Es nieselt, als wir mit einer Rolltreppe nach oben fahren. Wir stellen uns unter einen Baum, damit wir keine Regentropfen abbekommen. Falk spricht über den Krieg in Syrien.
Wenn man doch schon vermutet, dass jemand möglicherweise nach Syrien gehen könnte und man versucht, dieses Dahingehen durch Passentzug zum Beispiel zu verhindern oder sogar durch Inhaftierung, wie kommt man dann auf die Idee, im nächsten Schritt eine Abschiebung durchzuführen, die den Betreffenden näher an das Land heranbringt quasi noch. Also das macht doch in sich keinen Sinn. Das ist doch vollkommen widersprüchlich.
Jetzt gehen wir aber mal rein.
Genau, wir gehen da rein und gucken uns das mal an.
Genau.
Wir gehen ins Gerichtsgebäude. Nach einer Weile kommt tatsächlich Tareks Ehefrau, eine zierliche junge Dame, ungefähr Mitte 20. Die Mutter von drei Kindern trägt eine schwarze Lederjacke und ein hellblaues Kopftuch. Wir begrüßen uns ohne Handschlag. Ein Zeichen, dass die Frau ihren Glauben sehr ernst nimmt. Sie wirkt aber keineswegs radikal. In der Cafeteria finden wir Platz an einem kleinen Tisch. Die Frau und ich setzen uns gegenüber. Falk nimmt am Kopfende Platz. Von dort aus kann er das Interview am besten überblicken. Die Frau weiß nicht mehr weiter. Sie hat Angst vor der Zukunft, Angst vor der Abschiebung ihres Mannes. Die Stimme der Ehefrau haben wir verfremdet. Sie will nicht erkannt werden. Angefangen hat alles vor 2 Jahren, als in den frühen Morgenstunden auf einmal die Polizei vor der Tür stand.
Also die haben 3 bis 4 Mal die Tür eingetreten, bis sie aufgegangen ist. Mein Mann, der hat noch geschlafen, hat es nicht wirklich mitbekommen. Er hat auch auf dem Kopf eine Waffe gehalten bekommen und musste sofort aufstehen und er wusste nicht, was los ist. Auf jeden Fall hatten die Kinder totale Angst, das war so schlimm.
Die Frau ist blass. Plötzlich fängt sie zu weinen an. Sie wirkt hilflos, überfordert mit der Situation. Kann sie nachvollziehen, warum er in Haft sitzt? Nein, nicht wirklich, sagt sie. Sie bangt, hofft, fragt. Gibt es noch Hoffnung, dass ihr Mann doch in Deutschland bleiben kann? Hier ist er doch aufgewachsen. Was soll er im Kosovo? Immer wieder blickt sie zu Bernhard Falk. Sie wisse gar nicht, ob sie überhaupt mitreisen kann. Die Kinder hätten doch hier in Bayern ihre Wurzeln.
Also wenn ich daran denke, dass er abgeschoben wird, und die Kinder sind ganz alleine ohne den Papa, die warten schon sehnsüchtig nach ihm. Und wenn er abgeschoben wird, will ich gar nicht wissen, wie es sein wird. Mein Sohn geht zur Schule, es ist Schulpflicht, er wird den Papa vielleicht in den Ferien sehen, aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht wird es finanziell überhaupt nicht klappen, dass wir dahin reisen können.
Eine Abschiebung wird die Familie auseinanderreißen. Der selbsternannte Gefangenenhelfer wirkt da wie ein Lichtblick. Bernhard Falk, ein salafistischer Rechtsberater und Seelentröster. Das macht nachdenklich und gibt Einblick in eine Parallelgesellschaft. Wurde Multikulti zu lange idealisiert? Haben wir zu wenig darauf geachtet, wie sich Menschen aus anderen Kulturen integrieren können? Tatsache ist, es gibt Schulen, in denen nur noch ein Bruchteil der Kinder fehlerfrei Deutsch spricht. Parallelwelten, in denen nur das Wort des Imams zählt.
Es ist leider so, dass die Mehrheit der Sozialarbeiter ganz andere Lebensspuren, dass die Jugendlichen und ihren Welten für sie unbekannt sind. Und das führt dazu, dass die nicht in der Lage wären, diese Jugendlichen zu erreichen. Und das ist natürlich hochproblematisch.
Sagt Ahmad Mansour, der israelisch-palästinensische Psychologe, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen Salafismus und der Frage, wie man Radikalisierung verhindern kann. Mansour arbeitet am Zentrum für demokratische Kultur in Berlin und ist in ganz Deutschland ein gefragter Mann. Im Kanzleramt, bei der Bayerischen Staatsregierung, als Autor und als Redner.
Es gibt auch eine Moschee in Berlin, wo ich meine Thesen auch vorgestellt habe. Da können Sie sich vorstellen.
Der Kreisjugendring München hat zu einem Fachtag über Salafismus geladen. In dem großen Veranstaltungsraum sitzen rund 100 Pädagogen und Sozialarbeiter. Alle wollen sie Mansours Vortrag hören.
Ich bin vom Sozialreferat. Ich bin hier, weil wir in der praktischen Arbeit mit Familien, Kindern, Jugendlichen auch immer häufiger solche Themen wie mögliche Radikalisierung, liegt dann auch eine Gefährdung vor für die Person oder auch für andere Personen, beschäftigt sind.
Den Ahmad Mansour habe ich aus dem Fernsehen gekannt. Der war ja bei Anne Will oder sonst irgendwo. Und mir hat es immer sehr gut gefallen, wie der argumentiert hat, weil ich einfach finde, der ist bodenständig. Und mir gefällt eben auch der Ansatz, dass er einfach sagt, wir müssen auch was einfordern. Und ich finde, wir müssen einfach viel mehr Flagge zeigen und auch zu unserer Demokratie, zu unseren Werten stehen.
Deshalb fordert Mansour eine andere Ausbildung der Lehrer, damit das kritische Denken der Schüler gefördert wird. Mehr politische Diskussionen in der Klasse und?
Wir brauchen digitale Sozialarbeit. Die Jugendlichen von heute sind nicht im Jugendzentrum von nebenan, sondern sie sind online in sozialen Medien. Und da müssen wir diese Jugendlichen erreichen, da müssen wir Gegenangebote machen, da müssen wir Gegennarrative schaffen, die wir leider nicht haben, um diese Jugendlichen Denkanschlüsse zu geben und gegen solche radikalen Tendenzen auch zu immunisieren.
Mansour spricht von der sogenannten Generation Allah. Jene, die nicht automatisch radikal sind, aber hineinwachsen in das salafistische Gedankengut. Den Ursprung sieht er in der Erziehung. Jugendliche, die in Angst aufwachsen, die vermittelt bekommen, wer eine Sünde begeht, der landet in der Hölle. Diese Angst vor der Hölle würden die Salafisten thematisieren und dabei auf fruchtbaren Boden stoßen. Ein mögliches Gegenmittel? Mansour fordert eine innerislamische Debatte und die Einführung eines Bundesbeauftragten für Deradikalisierung.
Wir brauchen umfassende Konzepte, langfristig, aber auch flächendeckend, wo jeder eigentlich in dieser Gesellschaft die Möglichkeit bekommt, in Schulen, in Jugendzentren, in sozialen Medien, sich gegen solche radikalen Tendenzen zu immunisieren.
Die Politik habe lange geschlafen, sagt Mansour. In der Tat. Vor 2014 gab es keine staatlich geförderten Programme. Das ist jetzt anders. Es gibt Programme in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Nachfrage ist riesig, auch in Bayern. Das Heimatministerium in Nürnberg Anfang Oktober. Ein großer Saal mit rund 100 Menschen. Alles Flüchtlingshelfer, die sich aufklären lassen wollen. Woran erkennt man radikalisierte Flüchtlinge? Organisiert hat die Veranstaltung der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung Martin Neumeier. Der 61-Jährige hat ein breites Lächeln auf den Lippen. Er freut sich sichtlich über die große Resonanz, denn er will für das Thema sensibilisieren.
Guter Zugang ist, dass man die Helferkreise, die den besten Zugang haben in den Gemeinschaftsunterkünften, die auch die Menschen kennen und merken, wenn sie sich verändern. Deshalb muss man denen auch die Chance geben, wie man das erkennt. Und das ist heute der Anlass, beziehungsweise zum dritten Mal der Anlass, die Helfer einzuladen.
Zweimal München, jetzt Nürnberg und demnächst auch in anderen bayerischen Städten. Das Thema beschäftigt die Menschen. Gerade erst wurde in Leipzig ein Flüchtling verhaftet, der offenbar einen Anschlag verüben wollte. Und auch die Anschläge von Ansbach und Würzburg liegen nur wenige Monate zurück.
Ja, ich habe eine Frage, ob Sie erkennen.
Einige Menschen versammeln sich vor dem Podium. Dort stehen die beiden Referenten und beantworten fleißig Fragen. Zum einen ein Vertreter des Bayerischen Verfassungsschutzes, der sich nicht vor dem Mikrofon äußern will. Zum anderen der Polizist Holger Schmidt vom Bayerischen Landeskriminalamt. Ein schlanker Mann in Anzug und Krawatte. Stets lächelt er freundlich. Eine Frau, ungefähr Mitte 70, hat es bis zu Holger Schmidt geschafft. Sie kommt aus einem Ort in Südbayern. Schmidt beugt sich zu der Frau. Er spürt, sie hat ein wichtiges Anliegen.
Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht in unserer Unterkunft, das ist eine Unterkunft für sogenannte Fehlbeleger. Das sind anerkannte Flüchtlinge, die dort wohnen, weil sie keine Wohnung haben. Und wir haben ihnen schon oft Lehrstellen in Aussicht gestellt. Wir waren sogar bei den Arbeitgebern. Und zwei Tage später kamen sie und haben gesagt, nein, sie machen es nicht. Freunde von ihnen haben gesagt, sie sollen es nicht machen. Wir haben schon beobachtet, dadurch, dass es eine offene Unterkunft ist, dass da fremde Männer kommen.
Die Frau hat den Verdacht, dass es sich dabei um Salafisten handeln könnte. Mindestens einer sehe so aus, trage Kaftan und habe einen Vollbart. Schmidt empfiehlt der Frau, sich an den Verfassungsschutz zu wenden und, wenn sie das nicht wolle, an die Polizei.
Wenn sich das so bestätigt, wie Sie das schildern, dann würde ich auch persönlich von einer Art Torpedieren einer möglichen Integration sprechen. Und wenn man das verhindert, dann schaffe ich hier unter Umständen auch einen Nährboden für einen möglichen Ansatz für eine Radikalisierung.
Ob sich die Befürchtung am Ende bewahrheitet, bleibt offen. Aber genau für solche Hinweise ist Holger Schmidt dankbar. Er leitet das vor gut einem Jahr gegründete Kompetenzzentrum Deradikalisierung im Bayerischen Landeskriminalamt. 400.000 Euro hat der Freistaat in das Zentrum in diesem Jahr investiert, berichtet Schmidt in seinem Vortrag.
Wir hatten uns zunächst mit der Personengruppe, insbesondere Syrien-Ausreisende und Syrien-Rückkehrer, zu beschäftigen. Das war der eigentliche Grund, warum man gesagt hat, man muss hier in Bayern ein starkes Netzwerk aufbauen, das sich auf die Thematik Prävention und Deradikalisierung fokussiert. Wir bearbeiten momentan mit unserer Dienststelle über 70 Sachverhalte und nicht mal 10 Sachverhalte beziehen sich auf Flüchtlinge.
Trotzdem ist das Kompetenzzentrum wachsam. Ein Islamwissenschaftler, ein Psychologe und Polizisten arbeiten hier. Die Mitarbeiter überlegen gemeinsam, wie sie verzweifelten Eltern, Lehrern und Flüchtlingen helfen können und wie sie mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen in Kontakt treten. Das gelingt ihnen durch Gespräche, über Freunde, über Vereine. Bei einigen wenigen war die Arbeit schon erfolgreich, sagt Holger Schmidt. Er könnte wohl ein Buch schreiben. So viele Fälle hat er im Kopf. Nach der Veranstaltung setzen wir uns zusammen. Dann erzählt er mir eine Geschichte. Schmidt ist ein sachlicher Typ, aber kein Bürokrat. Man merkt, dass ihn die Fälle beschäftigen, er den Menschen wirklich helfen will und sie nicht einfach den Sicherheitsbehörden übergeben will. Niemand werde kriminalisiert, betont er immer wieder.
Es handelt sich halt um einen Flüchtling, der im Herbst letzten Jahres nach Bayern gekommen ist, eine Unterkunft für unbegleitete Minderjährige. Bei ihm im Zimmer sind entsprechende Symbole aufgefunden worden, die er sich wohl selbst gezeichnet hatte.
Es waren Symbole, die denen der Terrormiliz IS ähneln. Holger Schmidt sagt, der junge Mann habe sich hier in Deutschland radikalisiert.
Ich denke, der Hauptgrund bei ihm war einfach tatsächlich der Verlust seiner Familie, der mangelnde Kontakt noch zu seinen Angehörigen, die völlig neue Umgebung.
Der Flüchtling suchte sich ein Ventil und fand es beim IS. Lange Gespräche waren nötig, letztlich mit Erfolg. Er hat sich von seinen radikalen Gedanken verabschiedet, absolviert inzwischen eine Berufsausbildung, geht jetzt offen auf Menschen zu. Auch dank eines Vereins, mit dem das Kompetenzzentrum eng zusammenarbeitet. Drei Mitarbeiter des sogenannten Violence Prevention Network, das auch eine Beratungsstelle in Bayern hat, kümmern sich um gefährdete junge Menschen wie den Flüchtling. Woche für Woche reisen sie quer durch den Freistaat, wenn sich verzweifelte Eltern oder eben Flüchtlingshelfer bei der Polizei oder im Kompetenzzentrum des LKA melden. Und auch im Gefängnis sind sie aktiv. Wir treffen einen der Deradikalisierer in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Von hier aus werden wir den Mann, den wir Ismail nennen, begleiten. Er ist Türke, gläubiger Muslim und pädagogischer Mitarbeiter des Violence Prevention Network. Seinen richtigen Namen will er nicht im Radio nennen. Er fürchtet, Klienten könnten ihn erkennen.
Wir bieten Ihnen eine weitere Alternative an zu den Menschen, wo Sie im Umgang sind, ja? Damit sie sehen, okay, es gibt eine Vielfalt im Islam und diese Vielfalt, die muss man sich ganz genau anschauen, was ist richtig, was ist falsch.
Wohin Ismail mit uns fährt, verrät er nicht. Seine Arbeit ist hochbrisant.
Es sind natürlich Leute dabei, die ausreisen wollten. Wir haben auch Klienten, die aus den Kriegsregionen wieder zurückgekehrt sind. Die kann man mit Sicherheit als harte Fälle bezeichnen, aber wir haben auch ganz viele Klienten, die noch nicht ausreisen wollten und die nicht in diesen Kriegsregionen waren sich aber anfänglich radikalisieren.
Wenn Ismail die Hand mal nicht am Steuerknüppel hat, braucht er sie, um zu gestikulieren. Er spricht nicht nur über seine Klienten, sondern auch über seine persönliche Motivation. Der Deradikalisierer ist selbst Muslim, hat in seiner Heimatgemeinde erlebt, dass sich Menschen radikalisiert haben. Das wollte er irgendwann ändern.
Es bestand die Gefahr, dass unsere Jugendliche auch mit solchen Kreisen in Verbindung kommen. Wir wussten dann einfach nicht, was wir als Moscheegemeinde tun müssen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Gibt es da ein Angebot? Ja, nein. Was kann man machen, wenn man mal Hilfe braucht? Wo kann man Hilfe holen? Und wir haben damals leider festgestellt, dass es in Bayern wirklich kein Angebot gab. Also das waren so die Punkte, die mich dazu gebracht haben, mich zu entschließen, diese Arbeit anzunehmen und auch ja, dieser Arbeit nachzugehen. Ja.
Seit gut einem Jahr kümmert er sich um radikalisierte Jugendliche. Vor allem in den ersten Monaten war die Arbeit hart. Er war allein zuständig für ganz Bayern. Seitdem zwei Kollegen dazugekommen sind, ist es etwas einfacher geworden für ihn, sagt er. Langweilig werde ihm aber trotzdem nicht. Ich erinnere mich an das letzte Treffen mit dem Psychologen Ahmad Mansour in München. Da hat er gesagt, es braucht mehr als nur Antisalafismus-Netzwerke. Die gesamte Gesellschaft, das heißt Schule, Eltern, Lehrer, alle seien gefordert.
Heute sind die Radikalen, die Salafisten, die besseren Sozialarbeiter. Sie bemühen sich um Jugendliche. Sie schaffen Emotionalität mit diesen Jugendlichen und machen Angebote. Und unsere Gesellschaft hat lange verschlafen und nicht geguckt, was mit diesen Jugendlichen passiert. Das ist kein türkischer, kein arabischer Phänomen. Es ist ein deutscher Phänomen. Es sind deutsche Zustände, die uns allen angehen.
Wie viele junge Menschen hätte man wohl retten können, hätte es derartige Programme und Initiativen schon früher gegeben? Hätte es Tarek, dem fußballbegeisterten Kosovaren, vom Anfang unserer Geschichte geholfen, in der Mitte der Gesellschaft zu bleiben? Weil die Justizvollzugsanstalt, in der er einsitzt, einem Interview nicht zugestimmt hat, haben wir ihn in einem Brief gefragt, ob er seinen Weg bereut. Die Antwort ist bis Redaktionsschluss nicht eingetroffen. Schon lange haben Experten wie Ahmad Mansour vor einer Radikalisierung vieler junger Menschen gewarnt. Erst jetzt findet er zunehmend Gehör. Die Initiativen nehmen zu, der Staat unterstützt die Deradikalisierungsarbeit, es gibt Erfolge und auch herbe Rückschläge. Ein richtiges Gegenmittel scheint noch nicht gefunden.